Hey, Chris und ich haben da was für dich. Wir dachten uns, jetzt ist die Zeit, dir noch mehr Menschen aus der Branche vorzustellen und ihre ganz persönliche Geschichte zu erfahren.
Denn genauso vielfältig und bunt wie ein Freizeitpark selbst sind auch die Menschen, die mit Leidenschaft dafür sorgen, dass du bestens unterhalten bist.
Viele aufregende und spannende Hintergrundgeschichten warten nur darauf, von dir gehört zu werden.
Ich bin Chris.
Ich bin Torben.
Und wir haben neugierig nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Woche haben wir einen der ersten Taron-Fahrgäste bei uns. Wie er vom Hobbybau virtueller Modelle zur Entwicklung echter Achterbahn gekommen ist, erzählt uns heute der Mann mit großem Tee und einem kleinen Baumarkt bei uns heute zu Gast. Tobias Otten, auch bekannt als Tobi.
Hallo.
Hallo Tobi. Alles gut bei dir?
Ja, bei mir ist alles gut und bei euch auch.
Ja, auch, vielen Dank. Ja, also Torben bei dir, oder?
Ja, nach solchen Intros, weiß ich nicht. Also.
Kurz, das mit dem großen Tee und dem kleinen Baumarkt hast du verstanden, oder?
Ja, das habe ich verstanden.
Okay, Torben war der Meinung, das versteht man nicht. Ich war der Meinung, das ist der Renner.
Vielleicht habe ich auch einfach.
Der Icebreaker.
Ihr seid einfach. Oh Gott, ihr seid einfach vielleicht auf einem gleichen Level, was das angeht. Von daher. Alles gut.
Kann aber auch daran liegen, dass ich schon öfter gehört habe.
Okay, das kann natürlich auch sein.
Also richtig kreativ hier.
Ja, sehr gut.
Perfekt. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hast, hier dabei zu sein. Lass uns direkt losstarten. Erzähl mal, Chris hat gesagt, du bist vom Hobbybau virtueller Modelle.
Genau, also erstmal muss man ja sagen, also Tobi kennt man ja in der Regel auf jeden Fall, also spätestens dadurch, dass er grandiose Modelle online gefertigt hat. Und zwar allein zu der Zeit zum Beispiel, als der Bereich Klugheim im Phantasialand entstand und es nicht so viele Baubilder gab, gab es zumindest virtuelle Bilder und die wurden gefertigt eben von Tobi.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Hat mich sehr gefreut.
Ist jetzt auch dein Podcast.
Ja. Ja, und wie ist es dazu gekommen bei mir? Also ich hatte schon relativ früh Kontakt, auch mit dem Bau von virtuellen Achterbahnen. Das fing damals an mit Rollercoaster Tycoon 1. Das kennen ja sehr viele und ja, habt ihr gut, sicher ja. Auch beide.
Ich bin ja sehr erst bei viel. Der 3 eingestiegen.
Echt?
Ja.
Ja, dann bist du schon der Außenseiter. Du hast richtig gemacht.
Ja, ist okay. Und du hast schon mit Rollercoaster Tycoon 1 angefangen, Chris.
Ich habe schon mit 1 angefangen, ja klar. Da habe ich schon hier die Männchen mit der Zange genommen und in den See geschmissen. Genau.
Aber so alt wie der Mann ist.
Also die sich beschwert haben.
Ja, so alt wie der Mann ist, muss er damit angefangen haben.
Ja, alles klar.
Ja. Aber ja, erzähl gerne weiter, wie es dann weiterging.
Ja, also ich hatte das Spiel bei einem Grundschulfreund kennengelernt. Der hatte damals schon einen eigenen PC, das war was ganz Besonderes. Und irgendwann konnte ich das dann auch zu Hause dann spielen. Und durch Freizeitparkbesuche, vor allem auch im Panoramapark im Sauerland, hatte ich auch schon schnell den Drang, Achterbahnen nachzubauen, die ich dann im echten Leben schon gefahren bin. Ja, und dieser Drang, die Achterbahn nachzubauen, der hat sich immer mehr verstärkt. Auch mit jeder Achterbahn, die ich dann neu erleben durfte, wie zum Beispiel im Phantasialand, Black Mamba und alles. Und dann war ich auch auf der Suche nach Programmen, wo ich dann immer realistischer die Achterbahn und auch ja ganze Themenwelten nachbauen kann. Hab dann auf Rollercoaster Tycoon 2 gefiebert. Da ging es dann.
Da wurde es auf jeden Fall deutlich realistischer.
Ja, also vom Achterbahnbau her ist es ja quasi gleich geblieben, aber man hatte dann schon mehr Möglichkeiten, auch Gebäude dort umzubauen oder richtig. Ja. Pflanzen einzusetzen und alles. Und es gab auch wieder mehr Achterbahntypen dann.
Ja, ja gut, das stimmt.
Dann habe ich auf Rollercoaster Tycoon 3 gefiebert. dass da halt wieder neue Möglichkeiten gibt, was dann auch nicht so ganz der Fall war und die nächste...
Aber bei Rollercoaster Tycoon 3 konnte man noch die GeForce nachbauen, oder? War das nicht so das Ding, dass du quasi das Modell der GeForce da integriert hattest? Doch, das war so. Dass Chris davon keine Ahnung hat, ist klar.
Aber kann ich mich nicht dran erinnern.
Ich weiß auch nicht. Mit
Amateure.
Nach dem Rollercoaster Tycoon-Bauprinzip oder schon wirklich nach...
ja. Nee, ich glaube, es gab das erste Mal die Intermin...
okay.
Oh Gott, die Produktbezeichnung, das musst du jetzt sagen. Was sind das? Hyper? Nee, das ist B&M, ne?
Ja.
Megacoaster, es sind Megacoaster.
Ja.
Die gab es dann, das Modell gab es mit Rollercoaster Tycoon 3, glaube ich, neu. Und da war quasi auch das Layout von Expedition GeForce voreingestellt. Das heißt, du konntest dir die GeForce in deinem Park setzen. Ja. Ich bin dann aber auch raus, was das Nerdige angeht. Ne? Also das ist so alles, was ich jetzt dazu beitragen konnte. Deswegen gerne wieder du.
Ja, und ja, dann auf der Suche nach realistischem Programm, weil das das nächste Spiel, Rollercoaster Tycoon Spiel, hat ja lange auf sich warten lassen. Ja. Bin ich dann irgendwann auf No Limit 2 gestoßen, was dann quasi alle Freiheitsgrade bezüglich Achterbahnbau geboten hat und auch die Möglichkeit, Modelle einzufügen, die man halt auch nach Belieben gestalten kann mit verschiedenen 3D-Software-Tonen. Ja.
Aber bei No Limits war das war schon alles sensibler, ne? Da konntest du wirklich die Neigung der Schiene exakt bestimmen, oder?
Ja, ja, genau. Also ich habe da mit No Limits 1 angefangen, wobei ich das auch nicht so lange verwendet habe, weil dann schon, nachdem ich es entdeckt hatte, schon sehr zeitnah No Limits 2 rauskam. Und bei No Limits 1, ja, man konnte überall das Banking exakt einstellen, aber es war grundsätzlich schon sehr schwer zu bedienen, da eine smoothe Strecke gestalten zu können, ohne dass es zu sehr schlägt und alles.
Siehst du, deswegen habe ich einfach gerade leicht geneigt und stark geneigt. Das hat schon gereicht.
Ja.
Hoch und runter noch ein bisschen.
Ja.
Aber hast du da auch schon vorzugsweise wirklich Achterbahn quasi nachgebaut oder einfach so komplett übertriebene Fantasie-Achterbahn gebaut?
Ja, wenn ich mir jetzt so alte Projekte von mir anschaue, dann bin ich teilweise auch schon ein bisschen erschrocken von dem, was ich damals gemacht habe. Vollkommen unrealistische Bahnen gemacht, wenn ich mal was selbst gemacht habe. Ich glaube, deshalb hat es mir auch so sehr Spaß gemacht, Achterbahnen auch nachzubauen.
Mhm.
Und ich hatte ja gerade auch gesagt, dass man Modelle einfügen konnte. Das habe ich dann auch mit der Zeit ausprobiert, aber es war ja noch sehr schwer, was die Software angeht, weil die nicht so die perfekten Bedingungen gegeben hat, um Modelle einzufügen. Da waren dann Flächen oder ja Gegenstände, die im Schatten gelegen haben, die waren dann komplett schwarz. Und somit hatte ich dann schnell schnell das Interesse verloren.
Für dich musste es schon realistisch sein.
Ja, genau. Für mich musste es realistisch sein. Deswegen habe ich dann schnell das Interesse verloren, da ja auch den Bereich zu gestalten um die Achterbahn herum. Und von daher ist es bei mir, bis es neue Updates gab, erstmal dabei geblieben, dass ich vor allem Achterbahnen möglichst gut nachgebaut habe oder aus mir selber überlegt habe.
Ja.
Hey, das klingt aber super spannend. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, wir können das ja gerne mal vergleichen, aber es klingt so, als dass du auch schon damals eigentlich lieber den kompletten Bereich geplant hast. Also nicht nur, dass es dir nicht nur um die Achterbahn ging, also jetzt nicht unbedingt das Six Flags-Prinzip, sondern wirklich auch das komplett integrieren wolltest in alles, was quasi möglich war.
Ja, ich glaube, das liegt auch sehr stark am Phantasialand, weil die Achterbahn oder generell Fahrgeschäfte dort immer sehr gut eingebunden sind. Und das hat für mich schon immer den Reiz auch ausgemacht, weshalb ich auch so gerne ins Phantasialand gehe. Das das halt ein Gesamtpaket bietet.
Ich ja, das glaub, heißt,
du aber genauso dabei.
Ja, oder? Ja, klar. Das,
ja, ja. Also was soll ich jetzt sagen? Anderes sagen? Natürlich,
auf aber jeden Fall. Das heißt, dass du quasi früher schon relativ früh, auch dann in der Kindheit, du meintest vorhin auch die Eröffnung der Black Mamba kurz, dass du immer eine Beziehung auch zum Phantasialand hattest? Oder wo kommst du ursprünglich her? Was ist so dein Homepark ursprünglich?
Also ganz ursprünglich komme ich aus der Eifel.
ja, gut.
Da habe ich mein erstes Lebensjahr verbracht quasi. Und meine erste Freizeitpark-Erfahrung habe ich im Panoramapark gemacht, wie ich auch schon gesagt habe. Da wart ihr sicher auch häufig, oder?
Ich glaube, Torben ist ein relativ großer Fan vom Panoramapark, oder?
Echt? Ich war da noch nie.
Ach, er nicht?
Nie. Nee.
Ich habe gedacht, das wäre so dein Ding.
Nee, ich war da noch nie. Nachdem er dann verkauft wurde und die Achterbahn noch umgestellt wurden und dann als Wildpark betrieben wurde, ich war da noch nie. Aber ich war grundsätzlich noch nicht in Parks im Sauerland.
Auch nicht im Fortfahren?
Nee.
Da war ich tatsächlich auch noch nie.
Was? Was ist denn bei euch los? Ja gut, da haben wir viel nachzuholen. Das machen wir dann.
Ja.
Ja. Okay, aber ja genau. Rede gerne weiter, Chris. Chris' Kommentare können wir gerne ignorieren hier.
Nein. Aber es wurde dann bei dir auf jeden Fall dann doch schnell eher so das Phantasialand.
Ja,
also du hast gesagt, Panoramapark jetzt nachbauen ist jetzt vielleicht. Also da bin ich mit Rollercoaster Tycoon 1 auch schon fertig.
Wobei die eine ewig lange so eine Raupenbahn hatten. Da hast du, glaube ich, auch lange dran gesessen, bis du die mal fertig hattest.
Eine Raupenbahn? Ach so, der flinke Fridolin.
Ja, siehst du?
Ja, das war, ich glaube, das könnte sogar die erste Achterbahn sein, die ich mal versucht habe nachzubauen. Und es war auch tatsächlich die erste Achterbahn, die ich je gefahren bin.
Ach, krass.
Natürlich noch mit Erwachsenen neben mir, der mich natürlich auch festhalten musste während der Fahrt. Aber ja, das war meine erste Achterbahnfahrt. Und dann war es auch schon schnell so, dass wenn es hieß, es geht in den Panoramapark, dass ich mich dann auch wirklich schon Wochen vorher darauf gefreut habe und meine Eltern quasi damit genervt habe, jeden Tag zu sagen, dass es in den Panoramapark geht.
Das kommt mir sehr bekannt vor und ich weiß mindestens eine Person hier, die es exakt genauso ging. Also, ja. 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 Da kommen Erinnerungen hoch, ne, Chris?
Absolut. Also, das heißt, der Panoramapark war quasi so deine erste Connection. Da wurdest du dann auch einfach ganz schnell angefixt und da war die Faszination für Achterbahnen und auch Freizeitparks einfach dann direkt gegeben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war oft, also eher seltener mit meiner Familie dort oder generell in Freizeitparks unterwegs. Mhm. War da dort vor allem mit Tanten, Onkels und auch mit Freunden. Und einmal, also ich war grundsätzlich ein richtiger Schisser, war es so.
Ich tatsächlich auch und Chris ist es heute noch. Also von
nein.
Und dann, nachdem ich auch den flinken Fridolin mal gefahren bin, weil es gab eine Sache, wo ich noch richtig viel Angst vor hatte im Panoramapark, das waren die Sommerrodelbahnen. Ich weiß nicht, habt ihr euch da getraut, alleine mitzufahren in jungen Jahren? Oder?
Ja, früher tatsächlich. Ich traue mich das heute nicht mehr auf diesen Schlitten. Das sind ja wirklich so Plastikschlitten in so einer Rinne.
Ja.
Das kostet mich heute mehr Überwindung als damals tatsächlich.
Ich bin großer Fan davon, aber ich habe, glaube ich, schon immer total übertrieben. Also ich finde, also wer bremst, verliert.
Ja.
Also das ist der muss eigentlich die ganze Zeit schön nach vorne gehalten werden.
Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber man das Motto sieht man dir an.
Ja, da sprichst du einen guten Punkt an, weil mein Onkel, der war immer ein bisschen übermütig, auch was so Sachen anging. Mit dem bin ich dann gefahren. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass wir in der Kurve zu schnell waren und die Fahrspur verlassen haben mit dem Schlitten.
Ach echt?
Wir sind tatsächlich rausgeflogen. Und dann war es alles hektisch, schnell wieder den Bob in die Rinne, schnell wieder hingesetzt und dann runter. Und das,
okay, aber ihr wart noch in der Lage, dann wieder aufzuhören. Okay, also ist nichts Schlimmes passiert.
Nee, absolut nicht.
Sehr gut. Aber ja, es ein war Grund schon mehr, sich nicht in so Dinger zu setzen.
Ja, das war auch so ein Schockmoment und ich bin froh, dass ich mich irgendwann wieder getraut habe, sowas zu fahren. Ja. Generell Attraktionen zu fahren.
Ja, man sieht ja bei Torben eigentlich ganz gut, was halt passiert, wenn man aus so einer Bahn halt mal richtig heftig rausfliegt. Und also das sind ja wirklich, das sind ja bleibende Schäden, die man da von sich trägt.
Ist dir gerade aufgefallen, dass du meinen Witz einfach selbst genommen hast?
Natürlich.
So, das funktioniert so nicht.
Doch, es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und ich seh den Tobi hier gerade auch wirklich grinsen auf dem Bildschirm. Also,
ja, das ist ein Mitleidsgrinsen für dich. Okay, aber weiter. Lass uns gerne lieber über deine Erfahrung reden, bevor Chris gar nicht mehr aufhört hier.
Ja, wie gesagt, also ich war eher weniger mit meinen Eltern in Freizeitparks unterwegs, aber dadurch, dass ich mal in der Eifel gewohnt hatte, sind wir häufiger auch dorthin gefahren, um dann Bekannte, alte Bekannte wieder zu treffen. Da sind wir immer an einem Freizeitpark vorbeigefahren. Ihr könnt es sicher schon ahnen, welcher das ist. Und zwar das Phantasialand.
Und dann, wenn jetzt was anderes gekommen wäre, irgendwie, wie das Tobiland.
Ja,
in Köln-Godorf.
Genau, ja. Ja, und ja. Dann habe ich auch meine Eltern genervt, dass ich da unbedingt mal hinfahren wollte. Das war so um das Jahr 2004 oder so. Dann sind wir auch ein Jahr später mal tatsächlich dorthin gefahren. Und das war dann so die Zeit, wo die Black Mamba im Bau war. Und da habe ich dann auch meine ersten Erfahrungen mit Baustellenklappen gemacht, durch die man durchschauen kann.
Sehr cool.
Wo ich damals noch nicht geahnt hätte, dass ich mal sehr viel Zeit an solchen Klappen verbringe. Ja, und dann kam so der Drang, dann wollte ich auf jeden Fall, wenn die Achterbahn dann fertig ist, wollte ich dann auch unbedingt damit fahren. Und dann bin ich 2006 tatsächlich auch sehr schnell mit meiner Tante dann nach der Öffnung ins Phantasialand gefahren. Und dann haben wir die Bahn getestet. Und da sind wir in der ersten Reihe gefahren, bei der ersten Fahrt. Und ich bin mit dem Kopf die ganze Zeit zwischen den Bügeln so hin und her geknallt.
Was? Dabei fährt die Bahn noch so ruhig.
Ja, da, also, als sie neu war, war es sicher noch ganz anders als jetzt. Also ich will nicht sagen, dass sie jetzt unruhig fährt oder so. Aber
Nee. Aber hast du die Fahrt genossen? Also,
nee, überhaupt nicht. Dadurch,
ja, okay. Dass ich
so zwischen den Bügeln hin und her geknallt bin. Ich
nee, gut, auch. Wir müssen dann an der Stelle jetzt auch beenden.
Ja. Nee, gar nicht. Und dann hatte ich auch extreme Kopfschmerzen und ich wollte auch gar nicht mehr damit fahren an dem Tag. Normalerweise ist es ja so, wenn man dann mal eine Achterbahn, dass man sich mal traut, eine Achterbahn zu fahren, dass man dann auch die ganze Zeit fahren will. Und so war es tatsächlich nicht. Ich wollte nicht mehr fahren, bis mich dann meine Tante dann doch noch dazu überredet hat, gegen Abend nochmal zu fahren. Und dann ist es nicht passiert und dann war ich gefixt.
Ach dann, echt?
Ja.
Ach krass.
Ja, also das war, glaube ich, wichtig, dass ich die Bahn dann nochmal gefahren bin.
Ja, sehr cool.
Aber es ist super spannend zu hören, weil du, da kann man jetzt sogar nochmal eine Parallele ziehen, weil die Jahre, die du angesprochen hast, auch gerade den Bau der Black Mamba, das war die gleiche Zeit, in der auch ich das erste Mal tatsächlich im Phantasialand war. Und die Black Mamba war so das erste große Ding, was ich damals auch wahrgenommen habe vom Park.
Ist sehr interessant, denn es ist tatsächlich so, dass zur Bauzeit der Black Mamba der Bereich dieser Fanbereich von Freizeitparks einen unglaublichen Zuwachs bekommen hat, weil die Black Mamba einfach auch der Bau der Black Mamba für unglaublich viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und viele da dann wirklich angefixt davon wurden von eben Achterbahnen halt grundsätzlich und der Technik dahinter.
Es kann natürlich auch sein, dass das so ein bisschen die Digitalisierung damals geholfen hat, weil ich glaube, zu der Zeit kamen dann auch so die ersten kleinen Fanforen auf und die ersten Bilder konnten halt auch irgendwie geteilt werden, wenn du im Park warst und quasi alles fotografieren konntest, soweit das damals möglich war, aber irgendwie wird das schon möglich gewesen sein. Und Fanforen beziehungsweise solche Dinge spielen ja dann bei dir später auch nochmal eine große Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, war das da schon ein großes Thema zum Bau der Black Mamba, dass da auch viel in den Fanforen geschrieben wurde?
Die Fanforen waren noch, also das Augenmerk war da noch nicht so groß drauf, wie das heute ist. Damals war es, glaube ich, eher so, also das war eher wirklich so eine Nische, und heutzutage ist ja so, dass in solchen Foren ja auch wirklich normale Parkgäste noch mitlesen teilweise und da eine große Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Aber damals war das eher noch so eine Nische, aber da gab es auch schon so Sachen wie Baubilder und sowas, wurden da auch schon so ein bisschen geteilt, ja.
Ja.
Ja. Und genau, also Black Mamba warst du auf jeden Fall, also nach der zweiten Fahrt dann auf jeden Fall angefixt. Hast du die Black Mamba dann auch mal nachgebaut, oder?
Ja, also die Black Mamba, das war dann mein erstes großes Projekt, was ich gemacht habe.
Ach echt?
Ja, auch da habe ich in No Limits 1 angefangen, die nachzubauen. Im ersten Abschnitt natürlich erst die Strecke. Und dann habe ich auch mit dem Modellierungsprogramm SketchUp angefangen, den Themenbereich ja nachzubauen. Und genau da hatte ich das Problem eben, was ich gesagt hatte, dass die Modelle nicht im No Limits dann nicht mehr so gut aussahen. Deshalb ich dann erstmal eine Zeit lang nicht mehr nachgebaut habe, bis dann No Limits 2 rauskam. Da konnte ich dann die Achterbahn von No Limits 1 in No Limits 2 exportieren. Und dann ging es auch schon wieder besser mit den Modellen. Und dann habe ich das auch zu Ende gebracht. Und es hat ungefähr ein Jahr lang gedauert, das fertig zu modellieren.
Wow, du sagst ein Jahr am Black Mamba-Modell quasi?
Ja, genau.
Da, okay, krass.
Also da bin ich ja wirklich nach wie vor wirklich von begeistert. Ich meine, ich habe das ja auch zum Bau von Taron so ein bisschen mitbekommen. Einfach wie viel Leidenschaft und Zeit du vor allen Dingen auch da rein investierst und auch wirklich nie aufhörst. Das heißt, wirklich diesen Ansporn, den du hast, das wirklich möglichst perfekt zu machen, ist einfach Wahnsinn, wirklich. Also da mal echt großen Respekt. Und deswegen wahnsinnig cool, dass du dann einfach ein Jahr irgendwie an so einem Projekt dann hängst und versuchst, das möglichst detailgetreu halt nachzubauen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, danke schön. Ja. Erstmal. Das ist, das war halt auch mein Anspruch, etwas zu machen, was nicht jeder macht.
Ja.
Und das dann auch zu Ende zu führen. Also ich bin generell ein sehr geduldiger Mensch. Und
okay, das unterscheidet uns dann noch. Ja.
Und wusste auch von vornherein, wenn ich es zu Ende bringe, dass es auf jeden Fall dann auch gut ankommt. Ja, und wenn man dann eine Bestätigung dafür am Ende bekommt, spornt das natürlich noch mehr an, sowas weiterzumachen. Ja,
ja, sehr cool. Und wie ging es dann nach der Black Mamba weiter? Also das war quasi dein erstes großes Projekt.
Ja, genau. Bezüglich Nachbauten kann ich mich gar nicht so recht erinnern. Gerade weil es so lange gedauert hatte, das Modell,
ja.
Musste es dann nicht direkt nochmal so ein großes Projekt sein.
Okay, gut.
Ja. Da habe ich dann.
Aber, ja. Ja, warst du in der Zeit danach, also als dann gut die Black Mamba ein Jahr lang quasi, ich stelle mir das gerade so schön vor, im Kinderzimmer oder Keller sitzen vom PC und wirklich detailgenau irgendwie alles eintragen. Aber warst du in der Zeit dann auch so ein bisschen angefixt von anderen Parks oder warst du immer auf das Phantasialand fokussiert? Oder kam da schon raus, okay, wo gibt's noch Freizeitparks? Und vor allen Dingen das andere große Thema, wo stehen noch andere Achterbahnen, die vielleicht auch außergewöhnlich sind oder so in der Richtung quasi?
Also ich war auf jeden Fall immer interessiert an anderen Parks, aber irgendwie das Phantasialand hat mir so zu dieser Zeit alles gegeben, was ich gebraucht habe.
Guck mal, was ist das hier für ein Gespräch?
Vollkommen richtige Antwort.
Also,
es ist schon fast so, als hätte ich dich jetzt irgendwie gebrieft, aber das war nicht der Fall. Das sagt er komplett freiwillig.
Ja, ja. Ich bin hier völlig unvoreingenommen in dieses Gespräch gegangen und hätte nicht gedacht, dass es doch so wird. Aber ja, ist ja sehr cool zu hören. Also auch die Leidenschaft, das ist ja auch das, was am Ende des Tages zählt.
Ja, Auf der anderen Seite habe ich auch nicht so die Möglichkeit gesehen, in andere große Freizeitparks zu fahren, weil meine Eltern, die waren jetzt nicht so heiß darauf, im Urlaub in irgendwelche Freizeitparks zu fahren oder in die Nähe von Freizeitparks. Da war ich dann eher mit meiner Tante unterwegs, mit der ich dann auch nach der Eröffnung von Black Mamba mindestens 4-mal im Jahr im Park war. Und mit ihr habe ich dann auch die ersten anderen Freizeitparks besucht, wie den Heidepark zum Beispiel. Europapark jetzt nicht. Aber ja.
Warst du da bis heute mal, oder?
Im Europapark.
Ja.
Du möchtest, dass ich Nein sage, oder?
Ach, wirklich nicht?
Doch, ich war schon da.
Doch, natürlich. Ach so, okay. Das hätte mir jetzt auch
also ich hätte auch nicht gewollt, dass du Nein sagst. Das ist voll, also ich hätte es ganz lustig gefunden. So, nee, also so, klar, in den wichtigen Parks war ich auf jeden Fall, aber so Fort Fun, Europapark und sowas hat natürlich noch nicht. Also das.
Unglaublich, ja. Aber das Nein, Dementi falsch. Haben wir ja schon gehört, von daher.
Sehr gut.
Aber irgendwie müssen wir jetzt den Bogen kriegen zum Taron-Modell, ja. Weil das ist eigentlich das, was ich tatsächlich sehr spannend finde. Also verstanden habe ich, dass du damals schon auch als quasi Teenager oder ja Junge quasi super viel Detail verliebt am Rechner saßt quasi und diese Welten nachgebaut hast. Und dann kam quasi die Klugheim-Ankündigung oder die Taron-Ankündigung. Was war das, was dich da damals fasziniert hat oder dich wieder vor den Rechner geholt hat?
Das ging quasi schon bei Chiapas so. Ich hatte dort tatsächlich überlegt, schon mal
stimmt, da war ja noch was.
So ein baubegleitendes Modell zu machen. Aber ich habe es heute, muss ich sagen, zum Glück da noch nicht gemacht, weil mir da ja die Erfahrung noch gefehlt hatte, das so umzusetzen, wie ich das Klugheim-Modell umgesetzt habe. Mhm. Und als dann klar wurde, dass im Phantasialand eine Achterbahn gebaut wird. Da habe ich gesagt, so, jetzt musst du es machen. Vor allem auch, weil schnell klar geworden ist, dass der Park da sehr geheimnisvoll mit umgeht, viel Sichtschutz aufbaut.
Und das hat dich so getriggert, meinst
ja,
du?
Ja, absolut, absolut. Und dann auch, weil ich habe dann auch irgendwann in der Zeit auch vom Berlin-Umbau das Thema Fanforen entdeckt. Und mir ist dann auch klar geworden, wie ja heiß Achterbahnfans dann auf so Baufortschritte sind. Mhm, und wenn dadurch, dass die Möglichkeit nicht da war, Fotos davon zu machen oder so, hat es mich dann noch mehr angespornt, den Bau ja mit einem Modell zu begleiten. halt die Visualisierung dazu zu liefern.
Genau, und wie ist das entstanden? Also bist du wirklich im Park und hast versucht, zumindest aus den Achsen, aus denen es irgendwie möglich war, die Fotos zu machen und einfach zu Hause nachzubauen? Oder hast du es versucht, die irgendwie so einzuspeichern, ins Gehirn quasi, dass es geklappt hat?
Nee, das geht nicht. Also ich musste wirklich Bilder machen und aus so vielen Perspektiven, wie es nur ging, auch ich habe da auch natürlich über Bauzäune drüber fotografiert, auch mit Hilfsmitteln unter anderem.
Ja, komm, das ist verjährt. Mit Hilfsmitteln?
Aber, ja, zum Beispiel Selfie-Sticks und alles.
Ah ja.
Gut. Aber ich trinke kurz einen Schluck.
Ja. Also worum es ja ging, dass gerade diese Fotos nicht veröffentlicht werden.
Genau, das sprich, die hast du auch komplett für dich behalten,
ja, die
hast du quasi
mich behalten,
nicht weiter veröffentlicht,
genau.
Aber für dein Modell genutzt.
Genau, dafür habe ich sie benutzt und ich hatte auch mal tatsächlich nachgeschaut, wie viele Bilder ich gemacht habe und es waren um die 40.000 Bilder, die ich am Ende ja, von der Baustelle gemacht habe, ja. Weil da auch wirklich jeder Zentimeter Verschiebung der Kamera hilft, um dann doch noch hinter irgendetwas anderes zu schauen.
Ja, krass.
Oder zu sehen, wie verhalten sich zwei Objekte, die hintereinander liegen, zueinander, um zu abschätzen zu können, wie weit liegen die auseinander. Also da waren auf jeden Fall sehr viele Bilder nötig, krass, um das so nachbauen zu können.
Aber das heißt, du müsstest ja damals alleine schon aufgrund der Bilderlage oder des Archivs quasi einer der ersten gewesen sein, der dann auch von der zweiten Achterbahn mitbekommen hat, oder?
Ja, auf das schon. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt
ja, das
es für mich klar war, aber irgendwann wurden ja auch die Fundamente für die Bahn gegossen. Und mit dem Modell habe ich auch immer ein bisschen versucht, nicht nur das darzustellen, was stand, sondern auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken, anhand der Fundamente zu zeigen, ja, wie könnte es denn aussehen?
Ja.
Und es war schon klar, dass die Fundamente nicht zu Taiwan gehören können. Und ich hatte schon so viel Fachwissen, würde ich mal behaupten, dass ich wusste, es sind auf jeden Fall Achterbahnfundamente.
Genau, das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen, ob du damals, also so lange ist es jetzt aber auch noch nicht, also es ist lang genug her, um sich zurückzuerinnern, aber so dieses, so lange ist es ja nicht her. Und da ist jetzt die Frage, wie viel Wissen hattest du denn? Also klar, ab einem gewissen Punkt sieht man schon optisch, dass manches, also dass das von der Größe her vielleicht nicht zusammenpasst so. Aber wie war so dein Hintergrundwissen und wie war da so deine Wissbegierigkeit, was eben auch so Hintergrundinfos oder Herstellersachen angeht? Also das war damals auch schon ausgeprägt?
Überhaupt nicht. Also ich wusste sehr schnell, dass es halt von Intermin ist. Und ich hatte ja auch erzählt, dass ich gerne oder öfter im Heidepark war. Und da habe ich mir immer so eine Achterbahn gewünscht im Phantasialand, eine mit Katapultstart. Und war dann sehr froh, dass so eine im Phantasialand kommt. Und von daher war mir auch klar, dass die von Intermin ist. Aber so das ganze Wissen quasi habe ich anhand von Taron auch mir angeeignet selber.
Ach krass, das heißt, das war wirklich quasi maßgebend oder entscheidend dafür, auch so ein bisschen dann für deine Zukunft?
Absolut, also Taron, ohne Taron wäre mein Leben momentan ganz anders, glaube ich.
Ja, Wahnsinn. Also, wie blöd, dass die Zuhörer da draußen jetzt gerade wirklich nur den Ton hören und dich nicht dabei sehen. Aber man sieht halt richtig, wie, also man sieht es dir im Gesicht halt einfach komplett an, dass das auf jeden Fall für dich ein sehr, sehr großer Moment war und eine sehr sehr wegweisende Momente einfach. Wahnsinn, ja, sehr
absolut,
cool.
Absolut.
Es war ja dann nachher auch so, mit deinem Modell warst du ja auch einfach, also du warst ja in Fanforen auf der gesamten Welt vertreten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwelche Nischenforen oder sonst irgendwas über dich berichtet haben. Also deine Arbeit wurde weltweit geteilt. Ja. Das ist richtig, oder?
Ja, und da war ich auch so überrascht von oder begeistert von, was mich natürlich auch angespornt hat, dass so detailliert weiter zu verfolgen. Also das hat mir die Kraft gegeben dazu, immer weiterzumachen und das so krass zu verfolgen, ja.
Tja, sehr, sehr cool. Man muss dazu auch sagen, also klar, ich eine Sache möchte ich noch kurz klarstellen, ne? Also auch wenn der Tobi da, ich möchte nur noch mal sagen, ne, auch wenn der Tobi da vielleicht das eine oder andere Foto dann gemacht hat, was so nicht hätte sein sollen, heute würdest du das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders machen. Ja. Ich wollte nur noch mal der Vollständigkeit halber sagen, dass sowas natürlich berücksichtigt werden sollte immer, dass wenn der Park zum Beispiel nicht möchte, dass man gewisse Dinge nicht fotografiert oder Sachen veröffentlicht, dass man da eben solche Dinge halt auch respektiert. Das finde ich immer sehr wichtig. Und auf der anderen Seite hast du das ja auch immer getan, wenn es halt irgendwie mal was gab, wo das Phantasialand vielleicht gesagt hat, da möchten wir jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen abwarten oder sonst irgendwas, bist du ja auch immer auf Wünsche des Parks sehr positiv eingegangen, was ja letztlich auch dazu geführt hat, dass man seitens des Phantasialands ja schon das Gefühl hatte, dass man das auch mal ein bisschen honorieren wollte, was du da einfach für eine wahnsinnige Arbeit rein investiert hast. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, so als du das erste Mal irgendwie kontaktiert wurdest und es so in Richtung Eröffnung ging oder sowas?
Ja, also das war tatsächlich schon sehr früh der Fall. Ich meine, genau, als das Gerüst für das große Basaltgebirge nach dem zweiten Launch aufgebaut wurde, ich glaube, da ist so bei vielen der Funke übergesprungen oder so, dass ich es wirklich ernst meine mit dem Detailheitsgrad und so, weil ich dort tatsächlich auch jeden Stahlträger so modelliert habe, wie er auch war auf der Baustelle, um dann später, im späteren Verlauf des Modells, nicht zu Problemen zu kommen, dass irgendwas nicht mehr passt oder so. Und dann war es, zu diesem Zeitpunkt war es so, dass ich in einem Fanforum eine Nachricht bekommen habe von einem User namens Varki, viele Grüße, der mir dann Kontaktdaten zum Sebastian Jonas gegeben hat.
Ja.
Und,
wir müssen ganz kurz einfügen, wer Sebastian Jonas ist. Das darfst du aber gerne du übernehmen, Chris.
Genau, Sebastian Jonas ist quasi die gute Seele vom Phantasialand, sage ich mal. Ist Projektmanager im Phantasialand, aber auch Qualitätsmanager und im Park eben für viele operative Dinge eben auch zuständig. Und eigentlich auch dafür bekannt, dass er einen sehr großen Bezug auch zur Fanszene hat. Ja.
Genau.
Genau, auf jeden Fall, da hast du die Kontaktdaten bekommen.
Ja, und ich war total aufgeregt und wusste nicht, was es sein könnte. Und hätte nicht gedacht, dass ich dann auch mal mich treffe mit ihm im Park. Das ging dann aber doch auch schon sehr schnell. Und ja, dann haben wir uns dann auch mal darüber unterhalten, warum ich das mache und auch wie es denn möglich wäre, dass ich das so detailliert hinbekomme, eben dadurch, dass man halt darauf geachtet hat, dass nicht zu viel an die Öffentlichkeit gelangt.
Ja.
Und ab dem Punkt habe ich dann auch, wie du schon eben sagtest, das hat sich vielleicht vorhin ein bisschen blöd angehört, dass ich gesagt habe, dass ich mit Hilfsmitteln dann auch gearbeitet habe. Es war mir auch durchgehend wichtig, da kein Dorn im Auge zu sein. Und das hatte mich dann auch mal bestätigt, dass für das Phantasialand auch in Ordnung ist. Und auch die Aufmerksamkeit vom Phantasialand zu bekommen, meinem Lieblingsfreizeitpark, das hat mich dann auch nochmal zusätzlich angespornt.
Ja, sehr cool.
Diese Folge ist eine einzige Genugtuung für Chris hier.
Es soll jetzt ja auch keine Dauerwerbesendung sein, aber ich meine, du sagst es gerade alles aus freien Stücken und warum sollte man das jetzt unterbinden? Also ich meine, aber wirklich super schön zu hören. Also Wahnsinn. Also wirklich, dass du dann halt auch eigentlich mit deiner Leidenschaft da wirklich so weit gekommen bist, diese Anerkennung irgendwie bekommen hast. Und dann ging es ja auch so langsam, also ich kann es nur aus meinem Blickwinkel so ein bisschen sagen, irgendwann gab es den Punkt, da habe ich so ein Video gedreht, in dem dann das Öffnungsdatum bekannt gegeben wurde. Wahnsinnig schwierig, das alles zu drehen, weil zu dem Zeitpunkt, als es gedreht wurde, durfte das Öffnungsdatum natürlich noch nicht geleakt werden und sowas. Dann wurde das Öffnungsdatum irgendwann veröffentlicht und mit diesem Eröffnungsdatum wurde dann eigentlich mitgeteilt, dass es einen Livestream geben wird. Und bei dem Livestream, da kommst du ja dann auch wieder so ein bisschen ins Spiel.
Ja, genau.
Kannst du dich noch erinnern, wie das so abgelaufen ist?
Ja, es ist schwer. Also ich meine, du hättest mich dann mal angerufen.
Ja.
Und dann, hallo, hier ist der Chris. Und dann muss ich erstmal überlegen, wer genau. Ja. Und dann ist es mir doch schnell in den Kopf gekommen. Dann habe ich schon gedacht, was möchte der von mir jetzt? Hab mich aber auch schon mega gefreut auf das, was kommt, ne, was du dann erzählst. Und dann hattest du halt gefragt, ob ich Lust hätte, an einem kleinen Teaser quasi teilzunehmen, in dem angekündigt wird, dass ich bei der Eröffnung dabei sein werde. Und ich weiß nicht, hattest du auch gesagt, dass ich mit einer der ersten Fahrten dann bestreiten werde?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon.
Aber im Endeffekt war es dann
so, aber oder? Im Endeffekt war es das, ja.
Ja. Ja, ja, und da ja, habe ich mich mega drüber gefreut und auch mal was mit dir zu machen. Ich hatte dich auch im Park schon sehr früh kennengelernt, in der Show Casa Magnetica.
Ja, sehr gut.
Ja, das wird mir hier alles zu harmonisch. Das ist wirklich, also, das ist nicht, nächstes Mal scripten wir das vorher.
So oft hat sich das alles ganz anders vorgestellt.
Ja, aber wirklich.
Ja. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall, also, ich weiß noch, du hast zugesagt.
Ja, genau, ich habe zugesagt, ja. Weil, ja, was soll ich auch anderes machen?
Stimmt, du hattest quasi keine andere Wahl.
Das war generell, also kurz vor der Eröffnung, dadurch, dass ich halt im Kontakt war mit dem Phantasialand, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, du wirst doch bestimmt eingeladen zur Eröffnung. Wann kommt denn endlich die Einladung? Weil die Einladungen teilweise schon angefangen wurden zu verteilen.
Ja.
Bis ich dann endlich einen erlösenden Anruf von der Pressesprecherin vom Park bekommen hatte, die mich dann auch dazu eingeladen hat, zu der Eröffnung und halt zur ersten offiziellen Fahrt von Taron. Das ja. War schon ein aufregender Moment.
Auf jeden Fall. Für uns alle damals ja, aber die wir da ja. Irgendwie dabei waren. Ganz witzig ist aber auch, also dieser legendäre, in Anführungsstrichen, Livestream, in dem du dann deine erste Fahrt quasi absolviert hast. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Wurstsalat davon gegessen.
Aber, schön, dass wir das auch nochmal rausgehauen haben.
Ja, natürlich. Wir nutzen, was geht. Aber die man sieht dir an, dass es dir auch sichtlich Spaß gemacht hat und dass du sehr begeistert warst. Also du wirkst zumindest so.
Nee, auf jeden Fall. Auch die Erfahrung mal zu machen, weil dahinter steckte ja viel mehr als ein, ja, oder das, was man gesehen hat, zeigt nicht das, was da los war alles.
Ja.
Die Erfahrung mal gemacht zu haben, dann auch bei sowas dabei zu sein, da war, ich weiß nicht, ein 20- bis 30-köpfiges Kamerateam dabei, die alles aufgebaut haben, vorbereitet haben und alles. Und dann auch, ja, alles, was vor so einer Aufnahme stattfindet, es war, kann ich glaube ich hier auch sagen, dass der Livestream auch ein bisschen vorproduziert wurde. Ja, aber es ist, konnte man ja auch daran erkennen, ein bisschen am Livestream. Von daher war es so, dass eine Woche vorher war es, glaube ich, da war die Mitarbeitereröffnung, wo dann schon angefangen wurde vorzuproduzieren und dann sollte ich mich an dem Tag der Mitarbeitereröffnung treffen mit Sebastian Jonas. Kann ich mich noch dran erinnern. Und wir haben uns dann im Matamba getroffen und der hatte mir dann erzählt, was so ein bisschen ansteht, weil ich an dem Tag tatsächlich noch nicht zu 100% damit gerechnet habe, dass ich Taron fahren werde. Und er hat dann halt erzählt, dass ich schon das volle Programm erleben würde an dem Abend, auch mit allem, was dazugehört, mit Licht, mit Nebel, allem.
Was ist in dem Moment in deinem Kopf vorgegangen? Du wusstest ganz genau, okay, es dauert auf jeden Fall noch, bis die richtige Eröffnung kommt und jetzt hast du die Möglichkeit, als einer der Ersten tatsächlich zu fahren. Was war, also wie war das?
Das, ja, unbeschreiblich. Also gerade auch dadurch, dass man jahrelang vorher damit schon zu tun hatte, mit dem Thema, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo man das dann auch erleben kann und dann auch noch so exklusiv vorab, ich kann es nicht beschreiben, wie es war. Vor allem auch, nachdem ich da mit Sebastian Jonas gesprochen hatte, ging es dann auch zum ersten Mal nach Klugheim rein. Und
Stimmt, es ist ja nicht nur die Achterbahn, ja. Aber du warst ja, also man konnte ja vorher auch noch nicht richtig in den Bereich gucken. Ja. Du hattest das Ganze ja nur virtuell quasi bisher.
Und das ist genau der Knackpunkt. Dieser Gedanke im Kopf, 2 Jahre an den Klappen gestanden war oder dem Tor, wo es dann nach Klugheim reingeht.
Ja.
Das war mit so einer der krassesten Momente, die ich hatte, wo dann das Tor aufgeschlossen wurde von meiner Nase und es dann tatsächlich in den Bereich reinging. Also ich war absolut fassungslos davon. Und da war auch dann das Kamerateam und alles mit dabei. Und die haben sich geärgert, dass sie das nicht aufgenommen haben. Ja. Das war wirklich ein sehr emotionaler Moment, auch für mich. Und ja,
wie gesagt. Ich glaube, das war es tatsächlich für viele, ja. Also dieses erste Mal da durchgehen, das meinte ich auch schon mal, dass das wirklich ein emotionaler Moment ist. Und vor allen Dingen, ja, wenn du das Projekt eben auch theoretisch ja von außen begleitest und dann die Möglichkeit zu haben, da einer als einer der Ersten mit reinzugehen. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele neidisch, auch wenn es dir wahrscheinlich genauso viele gegönnt haben. Aber trotzdem, ja.
Hast du das Gelände auch direkt nochmal ganz anders betrachtet, sodass du direkt so nachgeguckt hast, ist das jetzt hier wirklich so, wie ich es im Modell gemacht habe, oder?
Nicht direkt. Ich hatte sehr, sehr schnell den Gedanken, ja, hier mal geguckt, da mal geguckt, wo ich also nach Stellen, die ich nicht einblicken konnte vorher, ja, dass ich dann auch endlich wusste, wie es dort aussieht.
Ja. Ja, sehr cool.
Das habe ich auf jeden Fall gemacht.
Aber war Taron, um jetzt nochmal vielleicht ein bisschen weiter zu gehen in deinem Lebenslauf, in Anführungsstrichen, war Taron dann auch der erste Kontakt zu Intermin oder der erste Berührungspunkt mit Intermin dann? Also der Intermin ist quasi der Hersteller der Bahn und dein heutiger Arbeitgeber.
Ja, also ich habe dann am Tag der offiziellen Eröffnung über einen Freund meinen jetzigen Vorgesetzten kennengelernt. Mit dem ich dann auch zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum ausgemacht habe. Ich habe gefragt, ob ich dort mal nicht ein bisschen reinschnuppern könnte in dem Unternehmen und er hat mir dann auch zugesagt.
Man muss aber dazu sagen, du hast zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann auch schon studiert, oder?
Ja, ich habe schon studiert.
Okay, also ich wollte gerade noch sagen, also das ist jetzt nicht als blutiger Anfänger irgendwo rein, sondern das Hintergrundwissen hattest du dann schon so ein bisschen.
Also ja, das auf jeden Fall.
Und, was hast du studiert?
Ich habe Maschinenbau studiert in Aachen, wie Torben auch.
Ja, wir sind uns auch tatsächlich das ein oder andere Mal zumindest in der Mensa oder so in der Uni irgendwo über den Weg gelaufen. Aber ja, Aachen, gut, ist natürlich die Hochburg für Maschinenbau.
Ja.
Und dann, hast du da quasi das Gespräch geführt und dann hat sich direkt so die erste große Weiche für dich gestellt?
Ja, im Prinzip schon. Was ich auch noch sagen muss, ist, dass während dieser ganzen Aktion des Taron-Nachbaus habe ich auch Kontakt zu Vekoma auch aufbauen können, bei denen ich auch schon quasi einen Praktikumsplatz mir dadurch gesichert habe, was ich dann auch genutzt habe als Praktikum fürs Studium, weil man da eine gewisse Anzahl an Wochen absolvieren muss in verschiedenen Bereichen. Und das hat mir auch geholfen, nicht nur fürs Studium, sondern auch um mehr in diese Industrie reinzukommen. Und das Praktikum bei Intermin, das war etwa ein Jahr später, vor 2 Jahren ungefähr, 2,5 Jahren.
Und das Praktikum war dann quasi auch der Einstieg in die Firma?
Ja, absolut. Also als das Praktikum vorbei war, hatten wir schon ernstere Gespräche, dass man sich vorstellen könnte, eine feste Zusammenarbeit.
Und was ist jetzt dein genauer Job? Also was ist so das, womit du jetzt heute quasi dein Geld verdienst?
Ich bin offiziell eingestellt als Design-Engineer und primäre Aufgabe sind die Entwicklung von Layouts und allem, was dazugehört. Also es geht nicht nur darum, einen Streckenverlauf sich zu überlegen, sondern auch, ob es möglich ist, auf die Gehkräfte zu achten und auch so eine Vorauslegung zu machen von Launch-Abschnitten, Bremsen, alles, was dazugehört.
Sehr gut. Dann sind wir doch direkt beim Thema.
Hey, Tom hier, der Kleine.
Ja, das ist jetzt investigativ hier. Nein, aber kannst du was sagen über irgendwie, was waren deine ersten Projekte? Sind die abgeschlossen? Sind die quasi verkauft, in Anführungsstrichen? Oder kannst du da irgendwie, ist das alles noch unter Geheimhaltung quasi?
Ja. Dazu kann ich natürlich nicht so viel sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich schon mich auf die ein oder andere Sachen freuen kann, wo ich auch groß mitgewirkt habe, aber auf manche, wo ich weniger mitgewirkt habe. Und es ist auch so, dass ich sagen kann, ich habe schon an Sachen mitgewirkt, was ich mir niemals hätte erträumen lassen.
Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein ganz anderer, also klar, es ist natürlich auch cool, wenn man ein Bauprojekt quasi verfolgt, so als Fan oder auch im Hintergrund, aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn du so sagen kannst, okay, ich habe hier gerade irgendwie eine Achterbahn mitentwickelt und sie kommt sowohl vom Lift auch wieder in die Station oder vom Lounge, aber ja, damit zu fahren und einfach sagen zu können, hier, ich habe das Ding gebaut, in Anführungsstrichen, oder berechnet oder so, ist, glaube ich, schon nochmal auch wieder ein ganz besonderer Moment.
Ja, auf jeden Fall. Auch das mal von der anderen Seite aus zu verfolgen. Nicht aus der Seite eines Fans, sondern, wie du schon sagtest, halt aus der Sicht eines Mitarbeiters, jemand, der daran mitgewirkt hat.
Ja.
Und es ist jetzt und auch nicht so, dass ich sage, hey, das ist von mir, das habe ich gemacht. Es sind natürlich immer mehrere Leute, die an dem Projekt mitarbeiten.
Ja, sehr gut. Aber da ist doch auch, also was wollte ich sagen?
Du bist noch in deiner Phantasialand-Sphäre irgendwie.
Nein, aber du hast das eben ganz ganz cool gesagt. Du siehst die Sachen jetzt auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich finde, da sieht man dann plötzlich auch, dass sowohl das Betreiben eines Freizeitparks als auch der Bau von Achterbahnen dann in der realen Welt schon noch mal etwas mehr ist als das, was bei Rollercoaster Tycoon zum Beispiel passiert. Also ich bin mir sicher, dass du an einige Herausforderungen gestoßen bist schon, wo du dir vorher einfach keine Gedanken drüber gemacht hast oder wo man sich vorher halt so sagt, wenn man am Computer sitzt, naja gut, ich mach das jetzt halt so und so. Da kommen dann wieder ganz andere Herausforderungen auf einen zu. Also man sieht das Ganze dann schon mal aus einem anderen Blickwinkel auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe durch Freizeitparkbesuch oder Beobachtungen, schon viel gelernt und auch bei meinen Nachbauten immer auf Realismus geachtet,
ja,
was Gehkräfte angeht, Bremsen, all sowas. Aber es kommt dann doch nochmal einiges hinzu, was auch nie so groß Thema ist, unbedingt in Fanforen oder so. Und das stellt einen dann schon vor große Herausforderungen teilweise. Ja.
Krass. Du bist auch für deinen neuen Job quasi, bist du auch dann hier von hier quasi weggezogen. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr in direkter Umgebung des Phantasialandes, richtig?
Ja, er ist ausgewandert.
Ja, das ist richtig. Nicht nur nicht in der Nähe von Phantasialand, sondern in dem Umfeld von Aachen sind ja sehr viele Freizeitparks in, ja.
Das stimmt, das ist sehr praktisch. Nähe.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist auch etwas, was mir auf jeden Fall fehlt. Gut, wenn ich jetzt in Aachen gewohnt hätte noch, dann wäre ich auch nicht so viel in Freizeitparks gekommen in den letzten Jahren. Aber das ist schon was mir fehlt, mal eben innerhalb von einer Stunde in 3-4 verschiedenen guten Freizeitparks sein zu können. Hier in der Nähe, also ich wohne jetzt in der Schweiz, pendel dann täglich nach Liechtenstein. Hier ist halt nichts Vergleichbares. Der nächste Freizeitpark ist der Europapark, also der nächste vernünftige Freizeitpark, sage ich mal, ist der Europapark, aber auch in gleicher Entfernung etwa das Gardaland.
Ah, okay,
okay, gut.
Ja, auch
sehr
gut.
Das dauert schon 3-4 Stunden dann.
Ich wollte gerade sagen,
rauszukommen. Ja.
Also je nachdem, wo in der Schweiz, oder gut, aber an der Liechtensteiner Grenze, ja. Also da ist es nicht so, nicht so viel mit Freizeitpark und Achterbahn. Ja. Dafür hast du ja täglich jetzt mit Achterbahnen zu tun. Gibt's irgendwie was, wo du sagst, also vielleicht auch, kann auch Intermin sein oder irgendwie persönliche Vorliebe. Gibt's eine Achterbahn, wo du sagst, ey, die hätte ich gerne irgendwie mitentwickelt, weil sie in sich so stimmig ist? Oder gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, das ist wirklich, da ist von Ingenieurseiten wirklich alles richtig gemacht?
Boah, das ist eine gute Frage. Es gibt ja viele Achterbahnen, die mir sehr gut gefallen in jeglicher Hinsicht. Aber jetzt durch die Erfahrungen, die man gewinnt, auch wenn man in diesem Beruf ist, gibt es dann doch hier und da immer so Kleinigkeiten, wo man sagt, das könnte, hätte man doch vielleicht noch besser machen können. Oder ja, meistens ist es auch persönliches Empfinden bei Achterbahnen. Es ist ja nicht so, dass jedem jede Bahn gleich gut gefällt.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ist es wirklich so, dass du in was, also in der Bahn drin sitzt und vielleicht auch, wenn du jetzt dir denkst, okay, du hast das halt am Computer so und so berechnet und dachtest, okay, das hat halt auf jeden Fall den und den guten Effekt. Und dann sitzt du drin und denkst dir so, ah, die 0,5 Grad mehr hätten, weil das sind ja Sachen, die du im Nachhinein nicht wirklich korrigieren kannst. Also klar, du kannst halt Schienenteile auseinandernehmen wieder, aber also ist das Ding einmal bestellt und in der Fertigung ist es, glaube ich, schwieriger, darauf nochmal einzugreifen.
Ja, und genau da, das ist etwas, was ich extrem spannend finde. Zum ersten Mal dann auch eine Bahn zu fahren, in der man maßgebend den Streckenverlauf beeinflusst hat. Dann zu erfahren, ob das, was man sich vorgestellt hat, auch wirklich so geworden ist.
Ja, krass.
Ja, ich finde das super spannend. Also das hast du ja bei normal, ich meine, ich... Wir haben zwar in Aachen studiert, beziehungsweise ich studiere es ja immer noch, aber ich bin natürlich kein Maschinenbauer, sondern mehr im Bauingenieursmäßigen, aber das hast du ja auch in der Projektentwicklung immer, dass wenn du dir quasi was überlegst, das ist nochmal was anderes, als wenn es dann auch wirklich funktioniert. Und das ist natürlich bei so einer Maschine, die eine Achterbahn ja am Ende des Tages ist, auch nochmal was ganz Besonderes, weil du es eben nicht so einfach korrigieren kannst.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ich finde es wirklich erstaunlich. Ich finde es ganz toll, einfach was für eine Entwicklung da einfach bei dir stattgefunden hat. Und ich finde es einfach, du bist halt das perfekte Beispiel dafür, was man wirklich mit Ehrgeiz, Leidenschaft und auch dem gegenseitigen Respekt und so, was man da einfach erreichen kann. Und wirklich, ich glaube, da bist du ein wirklich ganz großes Vorbild für viele junge Menschen, die Interesse haben, in der Branche zu arbeiten.
Dankeschön,
sehr, sehr schön.
Ja. Ja, es ist super inspirierend. Ich eigentlich hätte ich noch 10.000 Fragen irgendwie, die sich so ergeben. Ich will auf jeden Fall noch wissen, was ist so deine persönliche Lieblingsattraktion oder dein Lieblingsachterbahntyp aus dem ganzen Portfolio, aus dem du theoretisch schöpfen könntest? Also was würdest du am liebsten planen? Also ist das eine Wasserbahn oder ist das irgendwie dann doch der Launch Coaster?
Ich höre ja auch euren Podcast regelmäßig und du hast dir ja schon öfter einen Dueling Coaster gewünscht. Und das wäre etwas, was ich auch sehr gerne mal, wo ich gerne mal mitwirken würde. Vor allem auch bei so einer Kombination von verschiedenen Achterbahntypen, die dann miteinander interagieren.
Sehr gut. Mensch, das klingt nach Zukunft.
Ja, kannst ja mal anfragen.
Ja, für meinen Garten dann, ne?
Sehr gut. Du hast dann wahrscheinlich auch Interesse, irgendwann mal nicht nur eine Attraktion im Phantasialand nachzubauen, sondern vielleicht auch mal maßgeblich an einem Projekt beteiligt zu sein, oder?
Definitiv, ja. Ich warte noch auf den Moment.
Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft da bringt. Ich habe eine Sache noch. Das passt jetzt gerade nicht rein. Das ist, weil es eher am Anfang dieser Folge gepasst hätte. Aber du hast mir, wir haben ja vorher ein bisschen kommuniziert, was den Podcast betrifft. Und ich habe da noch eine Sache im Kopf. Und du hast mir da mal, du hast was angedeutet aus deiner Kindheit. Und du bist mit dem Bobby-Car mal eine Rutsche runtergefahren. So, das war so eine deiner ersten Achterbahn-Erfahrungen, sage ich mal. Da bin ich einfach viel zu gespannt, als dass ich das jetzt nicht noch abschließend irgendwie nochmal in Erfahrung bringen würde.
Ich kann es gar nicht mehr so richtig zeitlich einordnen, wann es genau war. Aber es kann sein, dass es...
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es als Kind war. Es kann natürlich auch sein. Nee.
Ja. Okay. Hat auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Nee, aber das... da war ich auf jeden Fall sehr jung. Kann auch sein, dass es vor meinen ersten Freizeitpark-Erfahrungen war. Und mein Opa, der hatte im Garten eine selbstgebaute Rutsche aufgebaut. Und die hatte schon eine ordentliche Höhe. würde ich mal einschätzen, so 3 Meter ungefähr. Ja, und irgendwann bin ich auf die dumme Idee gekommen, da ein Bobbycar mit hochzuschleppen, die Rutschenleiter. Hab mich dann tatsächlich aufs Bobbycar gesetzt und dann runter mit dem Bobbycar. Kann ich mich natürlich nicht dran erinnern und es ist zum Glück auch nichts passiert, aber es war schon, es hätte sehr böse ausgehen können.
Ja, da war auf jeden Fall der Reiz schon sehr früh scheinbar bei dir da.
Ja, das auf jeden Fall.
Bis ans Äußerste zu gehen.
Sehr vielleicht gut. Auch dadurch das große Interesse bei Intermeet zu arbeiten.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, dann sind wir fast schon am Ende. Also ich bin es auf jeden Fall. So viel, wie Chris hier strahlt, das ist alles zu viel. Nein, ich bin ja froh, wenn es dem Jungen gut geht. Ja, wir haben eigentlich uns vorgenommen, dass wir jedem, den wir quasi mit dem wir sprechen, am Ende mehr oder weniger die gleiche Frage stellen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Gibt es irgendwas, worauf du dich dieses Jahr noch wirklich freust oder auf was du echt hinfieberst oder auf das du gespannt bist?
Ja, auf jeden Fall. Also Intermin hat ja auch ein paar Anlagen jetzt im Bau, die auch dieses Jahr dann eröffnen sollen. Und das ist dann natürlich auch was Besonderes, dann diese Anlagen, die zum Teil auch sehr ja, innovativ sind, dann auch mal zu testen und darauf freue ich mich ganz besonders, vor allem im Conda, im Walibi und auch im Moviepark natürlich.
Ah ja, sehr gut. Ich wollte gerade schon sagen, so sorry, ich bin da leider nicht so im Thema drin, dann müsste es mal kurz konkreter werden, aber ja, du bist mir quasi zuvorgekommen. Dann hat meine Hintertürchenfrage ja doch noch geklappt, so mehr oder weniger. Ja, sehr gut.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich das da für dich weiterentwickelt, was du da noch für Erfahrungen sammelst und auch wie sich dann die Eröffnungen da so darstellen. Und ich bin mir sicher, früher oder später werden wir uns bestimmt nochmal darüber unterhalten.
Ja.
Habe ich so ein Gefühl gerade irgendwie.
Können wir gerne machen, ja.
Sehr, sehr cool. Tobi. Also ich spreche für uns beide jetzt gerade ja. Mal. Wir müssen uns wirklich bei dir bedanken. Also es war wirklich eine ganz, 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 ganz große Freude, mit dir diese Folge hier zu produzieren, dass wir eben so neugierig nachfragen durften. Es war wirklich sehr, sehr schön. Du bist ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Ich finde es nach wie vor ganz klasse, was du bisher gemacht hast und ich wünsche dir wirklich nur das Allerbeste, dass du da noch sehr weit kommst und genau so Menschen wie dich braucht es ja einfach in der Branche und ich glaube, Intermin kann sich da auch sehr, sehr glücklich schätzen, dich an der Seite zu haben.
Dankeschön.
Mensch, ja, das war doch ein schönes Schlusswort, zu dem ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen kann. Aber natürlich danke, dass du den Spaß hier mitgemacht hast und ein bisschen aus deinem Leben oder aus deiner Leidenschaft erzählt hast.
Ja,
danke. Eigentlich bleibt jetzt nur noch auch Danke zu sagen fürs Zuhören.
Genau, also den Zuhörern auch nochmal vielen lieben Dank quasi euch da draußen, dir, dir quasi ein ganz besonderer Dank, der du da gerade zuhörst. Ja, vielen Dank.
Das hier genau, weiter richtig. Ausartet.
Wir hören uns auf jeden Fall, genau, das wollte ich noch sagen, wir hören uns ansonsten, also wir, also du und Torben und ich, also wir hören uns auf jeden Fall und Tobi hört mit Sicherheit auch zu, hören wir uns am Freitag wieder zur regulären Folge von Bleib Neugierig. Genau.
Damit sind wir jetzt hier tatsächlich am Ende. Und du hast jetzt die große, ehrenvolle Aufgabe, die Sendung oder die Folge zu beenden. In diesem Sinne hast du das letzte Wort und die große Ehre.
Ja, vielen Dank auch an euch, dass ich in einem Podcast dabei sein darf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für die Zukunft bleibt mir zu sagen, bleibt neugierig.
Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Bleibt neugierig.